wir waren nicht auf der Suche nach einem Gutshaus.
Und dann war uns eigentlich klar, das Haus wollen wir haben und hier wollen wir was kreieren.
Ja, und da sind wir jetzt. Mit Ruine.
Wir wollen es uns eigentlich nicht leisten als Generation, dass wir die sind, die sagen, dieses Gutshaus ist unter unserer Ägide zusammengefallen.
Das hilft ja dann wieder in die Ruine zu gehen und zu sagen, okay, Hemdsärmel hoch und weiter geht's, ne?
Traurig macht ist, dass wir bis jetzt noch kein einziges Bild gefunden haben aus dem Gutshaus innen.
Und wir hoffen eben, dass wir vielleicht dazu beitragen können, dass die Geschichte sich auch noch in die Zukunft zieht.
Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gutshauspods. Heute sind wir extra für euch in das wunderschöne Oderbruch gereist und treffen uns hier mit Dr. Sophie Gerlach und Patrick Bauer. Wir sind im Gutshaus Friedrichshof. Freut euch nicht nur auf interessante Einblicke und eine spannende Geschichte, auch erfahrt ihr, warum diese Folge etwas mehr Atmosphäre hat als gewohnt und warum wir hier zu viert unter freiem Himmel im Vestibül sitzen. Viel Spaß!
Willkommen im Gutshaus Friedrichshof.
Ja, auch von mir ganz herzlich willkommen.
Sophie und Patrick, nehmt uns mal einen Moment in euer Leben vor Friedrichshof. Als wir damals mit euch erstmals telefoniert hatten, da wart ihr gerade unterwegs in Hessen. Habt ihr da eure Wurzeln?
Wurzeln nicht. Ich komme ursprünglich aus Franken, bin dann aber beruflich nach Frankfurt am Main gezogen und dann irgendwann aufs Land in Hessen gezogen und wohne da jetzt immer noch. Also zugezogene Hessen.
Ich bin Berlinerin und mich hat dann die Liebe nach Hessen verpflanzt. Aber das scheint nur ein Zwischenstopp gewesen zu sein. Von der Großstadt in die Natur in Hessen und jetzt dann zukünftig ins Oderbruch JansJWD.
Was habt ihr für einen beruflichen Hintergrund? Du hast einen Doktortitel, den hast du, glaube ich, auch im Bereich der Kunstgeschichte.
Genau, Kunstwissenschaft, weil es zeitgenössisch ist. Ich habe meine Dissertation über Neo Rauch geschrieben und schon die Magisterarbeit Anfang der 2000er sich mit dem Thema beschäftigt und das wollte ich dann weiterführen. Aber wie das so oft ist mit der Kunst, das ist alles etwas schwierig gewesen und ich bin später zur Führungskräfteentwicklung gekommen und das ist das, was ich bis heute mache, Coaching und Führungskräfteentwicklung als Trainerin und Beraterin.
Und ich bin ursprünglich Jurist, habe auch eine Zeit lang als Rechtsanwalt gearbeitet, bin aber inzwischen bei der Deutschen Telekom tätig und arbeite da im Management.
Nun habt ihr hier ein altes Haus vor euch. Mit alten Häusern kennt ihr euch aus?
Ein bisschen. Wir haben bereits einmal denkmalgeschützt saniert in Hessen. Eine sogenannte Hofreite, das ist die Architekturform dort. Und sicherlich hätten wir ohne diese Vorerfahrung das Mammutprojekt hier auch nicht angenommen. Also das war wahrscheinlich der Schritt, der getan werden musste. Ja, und auch die Erfahrungen, die wir damit gesammelt haben, die sind natürlich wichtig, obschon das hier natürlich 10 Nummern größer ist. Insofern auch nur bedingt vergleichbar.
Die Hofreite, die wir dort in Hessen gekauft haben, ist auch denkmalgeschützt von 1700 und ein bisschen was.
51.
Und da haben wir uns die alte Fachwerkscheune zu einem Lofthaus umgebaut und haben da auch sehr positive Erfahrungen mit dem Denkmalschutz eigentlich gesammelt, das uns dann auch bewogen hat zu sagen, so ein Denkmalobjekt trauen wir uns zu. Wir sind sicher, jetzt eben von der Größenordnung ist das hier wesentlich größer und der Zustand ist wesentlich schlechter. Insofern muss man mal tief einatmen und Ruhe bewahren, aber grundsätzlich sind wir da eigentlich sehr hoffnungsvoll und finden die Idee des Denkmalschutzes auch wichtig und freuen uns auch darüber, dass wir hier ein denkmalgeschütztes Haus haben.
Aber woher kommt die Affinität zu alten Gebäuden? Es scheint euch ja schon längere Zeit zu begleiten.
Das Bonmot aus Patricks Familie, das kann ich bezeugen. Das wird nämlich immer noch regelmäßig gesprochen. Haltet dem Jungen die Augen zu, sonst haben wir die nächste Ruine an der Backe. Und die Faszination nährt sich natürlich auch daraus, dass heute nicht mehr so gebaut werden kann. Es ist aus vielerlei Gründen unmöglich und wir sind hier natürlich schon 5 bis 10 nach 12 im Grunde genommen, aber wir sehen uns auch so ein bisschen als Verwalter auf dem Zeitstrahl. Wir sind ja nur so ein Pünktchen. Das Haus hat ja eine viel längere Geschichte Und wir hoffen eben, dass wir vielleicht dazu beitragen können, dass die Geschichte sich auch noch in die Zukunft zieht. Das Haus steht seit 79 leer. Der Zustand hat sich vor allem in den letzten 20 Jahren drastisch verschlechtert. Und wir wollen wirklich das noch retten, weil es ja ein außergewöhnlicher Ort ist, ein außergewöhnliches Gebäude mit einer langen, spannenden Geschichte. Also Faszination architektonisch und auch historisch.
Bevor wir das weiter vertiefen mit dem Haus, wann seid ihr überhaupt das erste Mal mit dem Haus in Kontakt getreten?
Wir wollten eigentlich zur Midsommerremise nach Mecklenburg-Vorpommern fahren und hatten schon längere Zeit nach Gutshäusern gesucht, haben in Mecklenburg aber nichts gefunden, was uns richtig gefallen hat, und hatten dann gesagt, naja, wir können ja auch mal so im Umland gucken, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg. Und als wir dann die Reise von Berlin nach Mecklenburg geplant hatten, kam dann kurz vorher ein Angebot bei ImmoScout, Stall mit Ruine zum Verkauf im Oderbruch. Und dann haben wir gesagt, das können wir ja gut auf dem Weg machen. Dann schauen wir uns das an, eine halbe Stunde hier mal reingucken, ob es was ist oder nicht. Und dann fahren wir weiter. Und dann haben wir uns das hier angeguckt und waren schon ganz verzaubert, als wir von der Bundesstraße abgebogen sind, über die alte Oder gekommen sind und diesen verwunschenen Flussarm da gesehen haben. Und dann hier diese weite Landschaft. Und kamen dann hier an, das Wetter war eklig, es hat geregnet, es war alles, das ganze Gras drumherum war nass. Aber dieses Haus hat uns fasziniert, es war total eingewachsen, also Dornröschenschloss ist nichts dagegen. Und als wir dann die nassen Blätter mal beiseite geschoben haben und dann plötzlich hier den Aufgang zum Schloss gesehen haben und das Haus überhaupt gesehen haben, dann waren wir so fasziniert, dass die Weiterreise in die Midsommerremise dann nicht mehr stattgefunden hat und wir hier mehrere Stunden waren, bis meine Frau dann irgendwann gesagt hat, wir müssen jetzt unseren Sohn mal wieder ins Trockene und Warme bringen und wir weggefahren sind. Aber das hat uns irgendwie, wie heißt es so schön, das Haus hat uns gefunden. Wir waren dann nochmal da, um es dann auch mal bei Schöbenwetter zu sehen und noch so die Sachen uns anzugucken, die wir damals dem Enthusiasmus uns nicht so genau angeschaut hatten. Und dann war uns eigentlich klar, das Haus wollen wir haben und hier wollen wir was kreieren.
Wann genau war das?
Im Juni 2020 waren wir das erste Mal hier. Tatsächlich sollte es eine Datscha ursprünglich werden. Also wir waren nicht auf der Suche nach einem Gutshaus. Es durfte schon auch was Älteres sein. Und wie Patrick schon sagt, es ist wirklich kurios, wie solche Gebäude, solche Anlagen einen dann finden. Und ich glaube, das ist ja was ihr auch regelmäßig hört. Viele Zufälle, die dann retrospektiv betrachtet irgendwie alle auf diesen Punkt zugeführt haben. Ja, und da sind wir jetzt mit Ruine.
Gab es einen Grund, warum der Verkäufer damals so lange gewartet hat mit diesem Haus, um es zu veräußern?
Wir haben eine Vermutung. Die Vorbesitzerin ist eine Künstlerin aus dem europäischen Ausland, die auch sehr gerne hier viele Ideen verwirklichen wollte, es aber dann nicht konnte, aus vielerlei Gründen. Und ich glaube, sie hat lange dem Traum einfach noch angehangen. Und das hat aber dann natürlich dem Gebäude auch noch mehr Schaden zugefügt. Als dann dieser ruinöse Zustand auch schon eingetreten war, hat sie dann irgendwann, wer weiß, was sie tatsächlich bewegt hat, aber irgendwann hat sie dann den Gang zum Makler gemacht. Ja.
Jetzt fiel schon einige Male das Wort Ruine. Und man kann nicht überhören, dass im Hintergrund die Vögel zu hören sind und auch etwas Wind geht. Man muss sich jetzt das so vorstellen, wir sitzen hier für die Aufnahmen im Vestibül, zu viert, unter freiem Himmel. Könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Haus einmal beschreiben?
Das Außergewöhnlichste an diesem Haus ist erstmal, dass es ein barockes Haus ist, 1767 fertiggestellt. Es hat viele Veränderungen erfahren im Laufe der Zeit, aber nochmal eine sehr, sehr drastische Veränderung in den 1910er Jahren. Da hat dann der letzte Besitzer vor dem Krieg, Alfred von Tilly, das wirklich kernsaniert, die Fenster vergrößert und einen wunderschönen Wintergartenanbau gemacht. Das hat zwar das sehr symmetrische barocke Haus aus der Achse geworfen, gleichwohl hat es dadurch auch diese besondere Faszination, weil es ein Barockhaus ist mit Jugendstil und Art-Deco-Elementen. Das ist eine Mixtur, ein Stil-Potpourri, der es einfach besonders spannend macht.
Aber um mal auf den heutigen Zustand zurückzukommen, wir sitzen ja hier direkt hinter dem Frontgiebel und praktisch der Frontgiebel und die rechte Seite haben kein Dach mehr, haben keine Decke mehr über dem Erdgeschoss und linke Seite ist noch besser erhalten, aber auch da ist das Mansardendach beschädigt und hat dann die entsprechenden Böden unten drunter auch beschädigt. Also es ist definitiv eher eine Ruine als ein Gutshaus. Aber das gibt einem vielleicht dann auch wieder kreative Möglichkeiten, was daraus zu machen.
Und in der Grundstruktur haben wir sehr klassisch eine große Zimmerflucht in der vorderen Achse, die sich über die gesamte Breite zieht. Früher waren die ja durchgängig, das waren alles Durchgangszimmer. Und dann gibt es einen Mittelflur und dahinter ist dann gespiegelt nochmal die gleiche Zimmerfolge. Ein Gewölbekeller, ein wunderschönen, der auch zum Glück sehr gut gelüftet ist und dadurch auch noch sehr gut erhalten ist. Und oben drüber ist es ein Krüppelwalmdach und das heißt, dass diese Mansarde sehr, sehr große Räume hatte. Davon ist aber eben nur noch ein Drittel erhalten, da wo das Dach auch noch oben drüber ist.
Was hat euch denn besonders angesprochen, als ihr damals hier dieses Haus betreten habt?
Also wir haben uns ja wirklich durch diese unglaublich breite Hecke geschlagen. Also es fehlte nur noch die Machete eigentlich. Und als wir da so durch das Gestrüpp gekrochen sind, stand ich auf einmal vor einem Teil dieser Freitreppe. Und diese Freitreppe, die ist auch im Zuge der 1910er Sanierung dazugekommen. Die ist definitiv nicht barock. Es handelt sich eben um eine halbrunde Freitreppe mit Aufgängen rechts und links. Und auch wenn ich nur so einen kleinen Ausschnitt davon gesehen habe, war das schon irgendwie elektrisierend. Solche Treppen haben ja eine besondere Faszination und sind einfach auch was sehr, sehr Schönes. Das war, glaube ich, so mein erster Moment.
Mein Knackpunkt war dann, glaube ich, als wir gemerkt haben, dass es hier eine riesige Dachterrasse gibt. Der Anbau, der in den 1910er Jahren erfolgt ist, der ist nach oben hin offen oder hat eben eine Dachterrasse, die damals überdacht war und hat unten drunter dann eben nochmal einen wunderschönen Wintergarten mit riesigen Fenstern. Und sowas findet man halt eigentlich oder habe ich in deutschen Gutshäusern noch nirgends gesehen in dem Maß. Und allein der Gedanke, dass man später mal da frühstücken kann mit dem Blick in das Oderbruch und auf die polnische Grenze und so weiter, das war so ein Traum, den wir versuchen zu verwirklichen.
Das Internet gibt ja nicht ganz so viel Preis über das Haus. Ich hatte vorher schon mal ein bisschen geguckt, was es zu sehen gibt. Was habt ihr bislang herausfinden können?
Eigentlich recht viel. Wir haben dankenswerterweise vom Regionalhistoriker, der auch das Museum in Bad Freienwalde geleitet hat, vom Herrn Dr. Schmuck, sehr viele Quellen zur Verfügung gestellt bekommen, die er über die Jahre gesammelt hat über das Gutshaus. Und damit konnten wir auch relativ gut die Geschichte, zumindest welche Besitzer gab es, das konnten wir gut rekonstruieren und auch, wie hat sich die Größe des Gutes verändert. Denn man muss dazu sagen, es handelt sich ja hier um ein Ensemble, das es so nicht mehr so häufig gibt in Brandenburg. Also wir haben noch sehr viele Stallgebäude, wir haben noch die alte Schmiede, die hat sich der Nachbar ausgebaut. Und das eben in dieser Zusammengehörigkeit noch beieinander zu haben, ja, das gibt es eben nicht so häufig. Und sowohl die Ursprungsgeschichte, wer das hier aufgebaut hat, ist wahnsinnig spannend, als auch der letzte Besitzer vor dem Krieg, der Alfred von Tilly, auch das muss eine sehr illustre Persönlichkeit gewesen sein, der hier auf vielerlei Ebenen als Gutsherr und Gutsbesitzer auch sehr positiv gewirkt hat, wie wir aus Zeitzeugenberichten wissen. Also wir haben keine lückenlose Rekonstruktion, aber wir arbeiten weiter dran, es stehen auch noch einige Archivbesuche aus. Und ja, es ist, ne, man setzt sich immer wieder das Sherlock-Holmes-Mützchen auf und freut sich über jedes kleine Puzzleteil, das man an die Geschichte anfügen kann.
Und was natürlich per se interessant ist, das Oderbruch war ja damals sozusagen eine neue Provinz, die Preußen ohne Krieg erworben hat. Und der Ingenieur, der die Planung ausgeführt hat, war der Herr Christiani. Und der hat dieses Gut dann geschenkt bekommen vom König.
Johann Friedrich Christiani war der Mann vor Ort. Der alte Fritz hat Simon von Haarlem an seinen Hof geholt als Mastermind für die Trockenlegung des Oderbruch. Und Simon von Haarlem war aber hauptsächlich am Hof. Der hat das alles geplant. Und dann brauchte es jemanden hier vor Ort. Und dieser Mann vor Ort war also Johann Christiani. Und der hatte vorher ein Haus in Zeckeriker Lohse und das ist abgebrannt. Und dann hat er die Wustrower Herrenwiese erworben. Und hier hat er dann eben dieses Haus gebaut. Und da gibt es auch ein schönes historisches Zitat. Ich kann es jetzt nur übersetzt wiedergeben, aber es wurden große Steine und Materialien aus dem Umland von den Bürgern herangeschafft, um dieses imposante Haus zu bauen. Und das zeugt eben auch davon, dass der hier eine wichtige Position innehat und dass er auch hoch geachtet war. Also die Leute haben das freiwillig hierher gebracht, weil er natürlich auch sich unglaublich verdient gemacht hat um die Region. Also er hatte auch nicht nur die Trockenlegung, er hat noch andere Projekte begleitet. Und das heißt, Friedrichshof, weil sein dritter Sohn, der hier geboren wurde, Friedrich Christiani hieß.
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann stellt das 20. Jahrhundert mit seinen politischen Umbrüchen und den beiden Weltkriegen und Diktaturen eine besondere Zäsur immer wieder dar. Besonders auch das Kriegsende des Zweiten Weltkrieges im Oderbruch. Welchen Fortgang erlebte die Geschichte des Hauses nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges?
Also erstmal ist, glaube ich, die Gegend hier noch einigermaßen verschont worden von den Kriegswirren. Wenn man jetzt so die Schlacht um Seeloer Höhen, das ja nicht weit entfernt war, das ist hier anscheinend relativ gut noch vorbeigegangen. Der alte Gutsbesitzer, also der Freiherr von Tilly, wurde dann aber von hier vertrieben und auch relativ böse behandelt. Also ich glaube, krankenhausreif geschlagen und musste dann nach Berlin umsiedeln. Das Schloss wurde mutmaßlich geplündert und wurde dann genutzt, um hier Flüchtlingsfamilien aufzunehmen, die aus den deutschen Gebieten, die dann polnische Gebiete wurden, herkamen und natürlich wahrscheinlich noch lange Zeit gehofft hatten, dass sie da wieder zurückkehren können. Das war ja sozusagen nur einmal über die Oder und dann hier erstmal temporär untergebracht wurden. Und ich glaube, in der Hochzeit waren es 11 Familien, die hier gelebt haben. Was man den Einbauten dann auch sieht, dass die großen Zimmer erstmal kleiner gemacht wurden. Wir haben dann auch von Zeitzeugen gehört, dass es unten eine Feuerstelle gab, in der alle Leute dann ihr Wasser kochen konnten und so weiter. Also es war im Wesentlichen erstmal Aufnahme von Flüchtlingen und wurde dann, während der DDR wurde es dann eine LPG, die das ganze Land hier bewirtschaftet hat. Ein Teil der Flüchtlinge haben dann hier im Rahmen der Bodenreform kleine Parzellen bekommen, haben aber dann überwiegend in der LPG gearbeitet oder sind dann weitergezogen. Also in den umliegenden Dörfern, also vor allen Dingen jetzt hier Alt- und Neu-Wustrow, gibt es mehrere Familien, die ursprünglich hier als Vertriebene waren und dann dort sich neues Land im Rahmen der Bodenreform bekommen haben.
Tatsächlich haben wir da eben auch viel erfahren von Zeitzeugen und teilweise auch Nachfahren. Da ranken sich dann auch immer viele Geschichten drumherum. Also eine Dame hat uns erzählt, dass die Dienstboten von Tilly dann angewiesen worden waren, bevor also die Russen kamen, im Grunde genommen das ganze Inventar hinten aus dem Fenster zu schmeißen. Und wir haben ja liebenswürdigerweise von einer Dame, deren Großmutter 2 kleine Artefakte aus dem Gutshaus gerettet hat, wieder, also die hat sie uns geschenkt, übereignet, weil das ihre Großmutter eben damals wohl hier gerettet hatte. Aber es ist natürlich nicht mehr viel da. Und aus dieser temporären Flüchtlingsaufnahmestation, das wurde dann eben irgendwann permanent. Hier wurden unfassbar viele Zwischenwände eingezogen. Die ganzen Durchgangstüren sind zugemauert worden. Und das kann man ja alles heute sehr, sehr gut sehen, weil an vielen Stellen der Putz eben auch fehlt. Und dann, um diesen 11 Familien hier eine Heimstatt zu geben. Und wir haben jetzt zumindest von einem Zimmer, dem man Sardenzimmer oben links, da haben wir jetzt schon 2 Zeitzeuginnen, die gesagt haben, sie haben da gewohnt. Natürlich zu unterschiedlichen Zeiten. Also für viele ist es ein Heim geworden, aber seit 1979 stand es dann leer.
Und einer unserer Nachbarn hat hier auch geheiratet. Es wurden Feste gefeiert, also Erntedankfeste und ähnliche Feste im großen Saal. Und es war eben Teil der Gemeinschaft. Die letzten, in Anführungszeichen, Flüchtlinge oder Bewohner sind dann Ende der 70er Jahre ausgezogen. Dann stand es erstmal leer. Sollte Ende der 80er Jahre, also 88, 89, sollte es dann umgebaut werden zu einem Erholungsheim für SED-Funktionäre mit angeschlossenem Reiterhof. Das ist dann durch die Wiedervereinigung gestoppt worden, das Projekt. Im Hof lagen schon die ganzen Baumaterialien und es wurde hier im Haus auch schon teilweise angefangen zu bauen. Die Baumaterialien haben dann bessere Verwendung gefunden und nach der Wende hatte dann eine Bürgermeisterin versucht, ein Hotelprojekt hier zu verwirklichen, das aber dann nicht zustande kam. Und dann wurde es 2001 wurde es dann von der Gemeinde verkauft an einen Investor, der es dann kurze Zeit gehalten hat, anscheinend viele Artefakte aus dem Gutshaus geholt hat und weiterverkauft hat. Und dann wurde es weiterverkauft an die Eigentümerin, an der wir es dann bekommen haben.
Schauen wir mal in die Gegenwart. Welchen Eindruck machte denn das Haus, als ihr das allererste Mal davor standet?
Naja, gar keinen, weil es war ja komplett zugewachsen. Man hat nur eine kleine Ecke oben links gesehen, wenn man davor steht. Und ansonsten war es, Dornröschenschlaf.
Wir mussten dann erstmal durchs Kellerfenster reinklettern, dann innen die Treppe hoch und haben dann sozusagen von hinten das Vestibül, in dem wir jetzt sitzen, gesehen. Da lagen dann ungefähr einen halben Meter hoch eingebrochene Dachbalken in großem Umfang. Es lag der Lehm aus den Balkendecken. Und als wir es dann gekauft hatten, mussten wir uns erstmal zur Tür vorkämpfen und die Tür so weit freimachen, dass wir sie überhaupt wieder aufmachen konnten, weil von innen eben die Balken dagegen lagen. Und per se war es natürlich total verwahrlost. Interessanterweise war im Gutshaus relativ wenig Müll. Der Müll lag dann eher drumherum. Und wir hatten hier auch einen Pächter, der vorher da war, der uns wahnsinnig viele Autoreifen hinterlassen hat. Aber grundsätzlich, es war verwahrlost und es waren sehr wenige Originaldetails nur noch vorhanden. Wir sitzen jetzt hier direkt neben der Treppe ins Obergeschoss bzw. in den Keller, die eigentlich noch in ihrer Grundstruktur gut erhalten ist und die wir auch unbedingt wieder aufarbeiten wollen und erhalten wollen. Ansonsten ist es halt viel Struktur der Räume, die man noch fühlen kann. Im Obergeschoss, soweit es noch erhalten ist, sieht man auch noch ein paar schöne Details. Aber per se war es erstmal viel Arbeit.
Und es ist auch interessant, weil man wirklich immer wieder neue Dinge entdeckt. Kleine Details. Also man ist im Grunde genommen erstmal so erschlagen vom Zustand. Und mit jedem Durchgang durch das Haus kommen kleine Sachen dazu, die man vorher nicht gesehen hat. Also natürlich hat die restauratorische Untersuchung, die wir vor 2 oder 3 Jahren gemacht haben, hat uns da auch schon mal sehr, sehr viel Informationen gebracht, weil wir natürlich auch vieles gar nicht sehen, weil wir einfach auch nicht so in der Materie drinstecken. Aber man freut sich eben auch. Also ich habe auch kürzlich ein Fragment von einer Tapetenstruktur entdeckt. Also das waren noch diese Rollentapeten oder mit Walzen dekorierte Tapeten. Diesen Teil hatten wir vorher noch nicht gesehen oder dieses Dekor. Oder seien es dann eben diese Bonbonniere aus Kristallglas und der Jugendstil Blumentopf, die dann eben auch noch so den Hauch der Geschichte mit sich tragen. Das sind immer ganz besondere Dinge und es hört eigentlich nicht auf mit dem Entdecken. Und sicherlich irgendwann wird es mal anders sein, wenn es hier vielleicht etwas aufgeräumter ist und man dann eben auch wirklich hier drin wohnen kann. Aber im Moment, ich glaube, wir werden auch noch viele solche Überraschungsmomente erleben.
Aber sagt mal, ihr hattet erzählt, dass ihr auf dem Weg zur Midsommerremise wart in Mecklenburg-Vorpommern und dann doch hier erstmal wart und euch stundenlang bei Nieselregen aufgehalten habt. Was war denn so fesselnd an diesem Gebäude?
Also es war nicht nur das Gebäude, es war auch der Stall. Weil der Stall ist ja noch sehr, sehr gut erhalten. Da waren zu dem Zeitpunkt 3 oder 4 Jahre zuvor noch die Pferde eines Pferdezüchters. Also auch der ist wunderschön. 1888 von Ferdinand Gein gebaut. Also auch der hatte schon was ganz Besonderes. Den haben wir uns zuerst angesehen. Und auch das Ensemble, wie es hier eben steht mit dem Innenhof. Und erst dann sind wir ja hier reingegangen und sahen dann die Ruine. Also man konnte sich eigentlich noch nicht vorstellen, wie es mal ausgesehen hatte. Die historischen Bilder haben wir erst viel später bekommen. Aber hier war so vieles so ungewöhnlich und so vieles so schön. Zum Teil erhalten wie im Stall oder zum Teil eben auch nicht mehr erhalten, aber wieder aufbauwürdig, in Anführungszeichen. Also ich kann es gar nicht an einem Element festmachen, außer dass ich eben elektrisiert war von der Freitreppe. Ne? Es atmet eben was Besonderes.
Ich finde auch die Landschaft hier, also selbst im Nieselregen ist das Oderbruch mit seiner Weite und der Landschaft ist beeindruckend und man hat hier einen Blick auf der einen Seite bis zur Oder und dann in die polnischen Hügel hinein, auf der anderen Seite die, ich weiß nicht, Brandenburger Hochebene oder Hochebene der Mark Brandenburg und dazwischen eben diese weite Ebene mit der Agrarlandschaft, mit den alten Dörfern. Und allein schon die Fahrt hierher war eben so etwas verzaubernd. Und wenn man hier weiter rumgeht, also Alt-Wustrow zum Beispiel hat einen wunderschönen kleinen Stadtkern, Neulize-Görike ist wirklich wunderschön renoviert. Da fühlt man eben noch viel von diesem Charme der alten Zeit sozusagen. Und hier hatten wir halt auch ein Grundstück, das war, würde ich mal sagen, jetzt relativ wenig verbaut. Wir haben gegenüber die Reithalle eigentlich als einziges richtiges neues Gebäude, das in der DDR gebaut wurde. Ansonsten steht die Gutsanlage noch fast so, wie sie mal gebaut wurde. Und man hat hier einen kleinen Gutspark, man hat einen kleinen Wald. Da haben wir dann die Grabsteine von den beiden Kindern vom Freiherr von Tilly noch gefunden später. Man hat noch ein bisschen Land drumherum, um etwas Landwirtschaft zu betreiben. Also das Ensemble an sich war schön. Und was man halt auch klar sagen muss, wir hatten uns teilweise eben auch Objekte angeschaut in absoluter Alleinlage und sind eigentlich dann doch sehr froh, dass wir hier was gefunden haben, wo man zwar jetzt, wir sind hier 6 Parteien in der Gutsanlage. Also ist alles sehr, sehr übersichtlich. Aber es ist halt auch immer jemand da, gerade weil wir halt noch nicht hier wohnen, sondern unsere meiste Zeit noch beruflich in Hessen verbringen, ist es halt sehr beruhigend, wenn man nette Nachbarn haben, die dann auch mal aufpassen, dass hier nichts passiert oder die einem dann anrufen, wenn was passiert und man reagieren kann, was man halt in so einer absoluten Alleinlage nicht hätte. Gleichzeitig sind es aber halt nur 6 Parteien und wenn ich hier auf die Felder schau, fühle ich mich eigentlich so, als ob ich hier alleine im Raumschiff sitze.
Also es war schon vieles, was ganz besonders war von Anfang an. Es hat sich so summiert, es wurden immer mehr Elemente, die so in die Richtung zeigten, okay, das ist wirklich ein besonderer Ort, es ist ein Zauberort. Und also das, auch das war kurios, ich bin Berlinerin, aber ich war nie weiter als bis Neu-Hardenberg gekommen zu einer Konferenz mal und ich kannte das Oderbruch überhaupt nicht, peinlich zu sagen im Grunde genommen. Ich war eher in Richtung Potsdam im Westen dann unterwegs. Also diese besondere Landschaft, das war wirklich was, was sofort und auch wiederum grau, Nieselregen und trotzdem so eine wunderschöne Melancholie. Und der Charme ist vielleicht auch ein spröder Charme, aber es ist eben trotzdem was Besonderes. Also ich sage immer gerne, es ist hier ein bisschen wie Schottland in Deutschland. Man muss den Himmel mögen. Und dann gibt es noch eine ganz kleine schöne Anekdote. Als wir dann das erste Mal hier waren, im Oktober 2020, da hatten wir unseren georgischen Au-pair-Jungen dabei. Und wir standen irgendwie nachts unterm Sternenhimmel und haben noch ein bisschen gequatscht. Und dann guckt er so nach oben und sagt, Zimschwiede. Und dann sage ich, was heißt denn das? Und dann sagt er, Seelenfrieden oder Seelenort. Und das fasst es für mich so zusammen. Es ist wirklich zu unserem Seelenort geworden und es ist, wir wollen unsere Zukunft hier verbringen. Und ja, ich hoffe, dass es auch für viele andere Menschen ein Ort wird, an dem sie gerne sind. Und es soll auch wieder ein Begegnungsort werden, der es auch immer war.
Normalerweise frage ich an dieser Stelle immer ganz gerne, was waren die ersten Gefühle, als ihr hier in dieses Haus reingekommen seid? Ihr habt uns ein paar Einblicke gegeben. Heute würde ich fast die Frage so formulieren, was ist das Hauptgefühl, wenn ihr an das Haus denkt? Was motiviert euch?
Also erstmal, es gibt ja da auch verschiedene Ebenen. Und die erste Ebene ist wirklich, es braucht ja die intrinsische Motivation, das, was einen selber erstmal ganz tief im Inneren bewegt. Und das ist das Zusammenspiel aus der Natur, der Weite, der Landschaft, der Himmel, dieses außergewöhnliche Haus. Aber dann natürlich auch weiterführend die Gedanken, was können wir damit tun? Dass wir drei, wir Mini-Familie hier alleine wohnen, das ist natürlich Quatsch und das wollen wir auch gar nicht. Also mich treibt sehr der Wunsch an, hier Künstlerresidenzen einzurichten. Sehr, sehr, sehr gerne möchte ich eine für bildende Kunst und eine für Musik und Literatur einrichten. Ich kenne das von Freunden, die eben Künstler sind. Die habe ich schon mehrmals an solchen abgeschiedenen Orten besucht, wo sie in Klausur waren, wo sie eben entsprechende Künstlerresidenzen inne hatten. Und ich finde, dieser Ort schreit eben danach. Und dann haben wir natürlich auch noch viele andere Ideen, was man hier machen kann, wie man Menschen vielleicht hierher bekommt. Und insgesamt glaube ich, dass diese ganze Perle Oderbruch eigentlich noch ein bisschen im Dornröschenschlaf ist. Und wir würden natürlich gerne mit unserer kleinen Dimension dazu beitragen.
Und grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wir hier gerne wohnen wollen und möglichst schnell hier wohnen wollen, weil es uns hier einfach wahnsinnig gut gefällt. Wir lieben dieses Land oder haben es lieben gelernt über unsere letzten Besuche hinweg. Wir finden die Leute hier sehr nett, sehr offen und wir sind hier sehr gut aufgenommen worden. Und wir wollen hier eigentlich möglichst schnell dieses Land nicht nur immer wieder periodisch genießen, sondern wollen hier wirklich wohnen und herziehen. Brauchen dafür natürlich ein Dach über dem Kopf. An dem Problem arbeiten wir gerade. Und dann müssen wir eben gucken, was ja bei allen diesen Häusern immer das große Thema ist, wie nutzen wir es? Und ich glaube, da ist eben ein Thema, ist eine Künstlerresidenz. Und das andere Thema ist, dass wir uns überlegen, ob wir eine Pension machen, ob wir dann hier Arbeiten auf dem Lande anbieten. Das muss man, glaube ich, mal schauen, wenn das Haus dann fertig ist, was bietet sich dann an? Ich glaube, man hat hier eine gute Voraussetzung. Das Haus ist nicht so riesig, dass man jetzt sagt, ich muss hier ein Grand Hotel bespielen, sondern man kann das durchaus, glaube ich, noch auf einem kleineren Level machen. Und dann finden wir, glaube ich, hier eine interessante Nutzung und haben gleichzeitig eben auch hier die Freiheit, mit dem Land hier was anzustellen und einen schönen Garten zu machen. Wir haben hier mehrere Streuobstwiesen schon gepflanzt und hoffen, dass wir hier einfach ein kleines Paradies für uns und Gäste kreieren können. Also für mich ist das hier so ein Ort, wo man die Seele baumeln lassen kann. Ich meine, wer hat schon einen Arbeitsplatz, wo die Kraniche drüber fliegen und rufen im Herbst, wo man den Wind rauschen hört, wo man einfach die Natur genießen kann, aber gleichzeitig hier in einem wunderschönen Haus oder an einem wunderschönen Haus arbeiten kann. Ich bin hier einfach glücklich, ich kann mich hier entspannen, kann abschalten von meinem Beruf und insofern genieße ich es hier einfach.
Ja, also ihr habt vorhin mit uns unter der großen Eiche gesessen. Die Eiche ist zu der Zeit gepflanzt worden, als dieses Haus hier gebaut worden ist. Und wenn man dann so über den Gutshauspark guckt in Richtung der polnischen Hügel, ja, für uns gibt es halt keinen schöneren Blick. Und dass wir hier jetzt wirken können, ist natürlich so, besser geht's nicht.
Jetzt hören wir auch dieses Rauschen, was wir vorhin besprochen haben. Wir hatten heute Kraniche über uns. Wir sitzen also gerade mitten im Gutshaus und haben uns entschieden, die Nebengeräusche mit aufzunehmen. Und eigentlich sitzen wir ungefähr so wie in einem Cabrio. Wir haben also freie Sicht nach oben, wir können den sommerlichen Himmel genießen. Warum hat euch dieser Zustand damals nicht abgeschreckt?
Dazu vielleicht ganz kurz, du hast ein Wort gerade benutzt und unser Sohn hat genau das geprägt, er hat es nämlich Cabriolet-Haus genannt, 4- oder 5-jährig dann, ich weiß gar nicht mehr, wann er das gesagt hat. Und da steckt ja auch so ein kleiner Euphemismus drin, ne? Das Cabriolet-Haus. Und trotz des ruinösen Zustands hat es eben auch eine Schönheit, was Besonderes in der Architektur, in dem, was hier noch zu sehen ist, in den wenigen Elementen, Dekorationen, Oberlichtern. Also normalerweise, also wenn ich sowas vor 10 Jahren gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, also wie schade und wäre dann, hätte mich umgedreht und wäre gegangen. Und ich gebe sofort unumwunden zu, dass mein Mann der Visionär ist von uns beiden, also der auch schon in Hessen, auch da wäre ich wahrscheinlich rückwärts umgefallen. Er hat es vor meiner Zeit, vor unserer gemeinsamen Zeit ja schon gesehen. Das war wirklich ein Messihof und da haben wir was, wie wir finden, sehr Schönes gestaltet und wieder aufgebaut. Und das Wissen darum, dass aus etwas, was schon sehr, sehr, sehr ruiniert ist und im Verfall oder der Zeit anheimgefallen ist, doch wieder was Schönes entstehen kann, das hat, glaube ich, auch geholfen, diese Entscheidung hier zu treffen und das Potenzial zu sehen oder die Möglichkeiten und dass es vielleicht doch noch rettbar ist.
Ich glaube, grundsätzlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich immer ein Haus mit Dach bevorzugen gegenüber einem Haus ohne Dach. Andererseits haben wir nie ein Haus gesucht, das fertig renoviert war. Also wir wollten immer eigentlich etwas haben, wo wir uns selbst verwirklichen können, wo wir selbst mit der Geschichte des Hauses im Hintergrund was Neues erschaffen können. Das hier ist jetzt schon extrem. Andererseits glaube ich, gerade weil das Gutshaus so besonders ist, jetzt mit Dachterrasse, mit diesem riesigen Fenstern im Wintergarten und so weiter, ist es was, glaube ich, wofür es zu kämpfen sich lohnt. Und ich meine, man muss es natürlich auch so hart sagen, wenn ich jetzt in Sanssouci bin, das gut erhalten ist und ich muss jeden Stuck aufarbeiten lassen, kann das manchmal teurer sein, als wenn ich in so einem Gutshaus ein neues Dach bauen muss. Ich glaube, ein bisschen Wahnsinn ist natürlich schon dabei, sich so eine Ruine anzulachen. Und es hilft immer, wenn man nicht ganz so viel weiß, wie schlimm die einzelnen Reparaturen dann werden und das so nach und nach verdauen muss. Aber grundsätzlich haben wir uns damals, glaube ich, von der Leitlinie bestimmen lassen, dass man hier schon wieder mit viel Geduld und sicher auch viel Aufwand, aber doch irgendwie überschaubar etwas Neues erschaffen kann.
Also das, was wir eben haben, ist Zeit. Und wir wissen auch, dass es sowieso immer anders kommt. Das sind keine, also sowohl die Hofreite in Hessen als auch das Haus hier. Nichts ist hier Standard. Es gibt keinen Standard. Das heißt, ich kann auch nicht so 0815 Sachen erwarten. Und mit der Attitüde ranzugehen, glaube ich, hilft. Also ich meine, natürlich haben wir auch Momente, wo wir tief Luft holen müssen und uns fragen, okay, wie geht's weiter? Wobei wir bisher noch nie den Moment hatten, dass wir irgendwie wirklich ans Aufgeben gedacht haben. Der Weg ist noch sehr, sehr weit, aber wir haben immer noch große Lust, wir haben eine große Freude, hierher zu kommen, jedes Mal, jedes einzelne Mal. Und wir wissen, dass es lange dauern wird, dass es viel Kraft auf allen Ebenen in Anspruch nehmen wird, aber wir hoffen eben wirklich mit allem und mit jeder Faser, dass wir hier irgendwann mal auf dieser wunderbaren Dachterrasse stehen können und hier wirklich leben.
Welche Rolle spielt denn das Haus hier im Bewusstsein der Bevölkerung vor Ort?
Wir haben ja immer vom Gutshaus gesprochen und landläufig nennen das viele hier das Schloss, weil es eben ja mit das repräsentativste Haus hier war. Und wir hatten so eine ganz herrliche Begegnung ganz am Anfang, wieder Oktober 2020. Mein Cousin war gerade hier und machte die ersten Drohnenaufnahmen durch die wir dann auch das erste Mal wirklich das Ausmaß der Zerstörung des Dachstuhls gesehen haben. Und dann fuhr das riesengroße Müllauto vor. Die sind ja wirklich enorm groß, diese Teile. Ich habe lange nicht vor so einem Ding gestanden. Also gefühlt in 2,50 Meter Höhe, Fahrertür. Er macht das Fenster runter und guckt fassungslos auf die Ruine und auf uns und auf die Ruine und auf uns. Und sagt, nee, das glaube ich jetzt nicht. Wie, Sie machen das hier wieder? Nee, jetzt wirklich? Nee, ich glaube das nicht. Danke. Und fährt davon. Und wir gucken uns an. Das war so irgendwie so ein toller Moment, dieser Gefühlsausbruch und dieses Unglauben. Und aber auch gleichzeitig so, Mensch, okay, jemand ist so verrückt und macht es hier wieder. Und das ist so ein, ja, das war so ein ganz besonderer Moment für uns irgendwie. Und insgesamt, ja, wir haben schon viel positive Resonanz bekommen. Ja, dass wir eben so wahnsinnig sind, das hier zu machen. Aber auch viele Leute, die sich dafür interessieren, die mit den Geschichten herkommen. Und also grundsätzlich, klar, es gibt natürlich auch immer mal wieder diese Sätze wie, na, was pflanzen die denn hier Bäume, sollen sich mal ums Haus kümmern? Naja, wenn wir hier leben wollen, dann müssen wir in 15 Jahren, dann müssen wir die Bäume natürlich jetzt pflanzen. Ja, und oftmals, es kennt ja auch nicht jeder diese vielen, vielen Schritte, die man auch hinter den Kulissen eben machen muss, um so etwas wieder aufzubauen. Aber grundsätzlich ist uns hier viel Positives begegnet. Und auch viel Unterstützung tatsächlich. Also auch von anderen Leuten, die hier in der Gegend historisch saniert haben. Und da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar für.
Wir haben auch schon einmal am Tag des offenen Denkmals teilgenommen, als wir noch relativ neu hier waren. Und wollten uns dann eben auch mal der weiteren Bevölkerung hier vorstellen, wer Interesse hatte. Und haben da sehr positives Feedback bekommen. Haben auch von vielen Leuten gehört, dass sie es halt wahnsinnig traurig fanden, dass dieses Haus, das sie kannten, in dem sie teilweise gewohnt hatten oder in dem sie gefeiert hatten, dass hier ja, wie die meisten Gutshäuser ja, irgendwo auch ein Zentrum der Gemeinschaft war, dass das so nach und nach verfallen ist. Und das hat ihnen wehgetan. Und ich meine, per se ist es ja so, dass es auch einfach eine Attraktion dieser Gegend ist. Genau wie die Kirche im Dorf oder was auch immer, sind das halt die historischen Gebäude, die so eine Gemeinschaft ja auch jetzt örtlich irgendwo konzentrieren. Und wenn sowas halt vor die Hunde geht, dann tut einem das natürlich weh, weil das auch, denke ich, irgendwo identitätsstiftend ist, wenn man sowas hat. Insofern haben wir da also überwiegend sehr positives Feedback bekommen. Auch einige Handwerker, die dann gesagt haben, genau sowas mache ich gerne, wo ich mich dann auch ein bisschen mehr verwirklichen kann als Handwerker. Und insofern, denke ich, ein grundwegs positiv.
Gegenwärtig seid ihr mit der Entrümmerung des Hauses beschäftigt. Das Haus macht einen sehr fragilen Eindruck, dass man auch sehr überlegen muss, wo fasst man jetzt zum Beispiel einen Balken an, dass jetzt nicht noch mehr kaputt geht. Wie geht ihr da vor? Was sind denn die besonderen Herausforderungen hier?
Also per se war, glaube ich, so der erste Schritt, dass wir uns mal durchgekämpft haben und sozusagen den Schutt und die alten Deckenbalken rausgeholt haben, die hier auf dem Boden lagen, damit man überhaupt wieder vernünftig arbeiten kann und ein Handwerker auch überhaupt reinkommen kann. Also wir hatten am Anfang mal mit einem Statiker gesprochen, der hat gesagt, ja, also finde ich interessant, gucke ich mir auch gerne an, aber erst, wenn es sicher ist, dass ich überhaupt reingehen kann. Und der zweite Schritt war dann, dass man hier die großen Strukturen sichert, also hier der Frontgiebel wurde in Zusammenarbeit mit unserem Statiker, wurde der von den Zimmerleuten hier erstmal gesichert, weil wir da auch immer Angst hatten, dass das der erste ist, der wahrscheinlich einstürzen wird, weil der Dachstuhl, der ihn früher gehalten hat, einfach fehlt. Und jetzt sind wir in Absprache eben mit den Handwerkern und dem Statiker dabei, die Sachen freizulegen bzw. vorzubereiten, die Sinn machen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel mal die Kellergewölbe von oben freigelegt, dass sie abtrocknen können. Und als nächster Schritt müssen wir wahrscheinlich die Seitenwände nochmal mit Ankern festigen, weil die sich langsam durch den Druck des Dachstuhls schon zur Seite drohen, sich zu bewegen. Und insofern sind es so Aufräumen und Sicherungsmaßnahmen. Gleichzeitig haben wir aber auch schon mit den Plänen begonnen, wie das Haus denn mal aussehen wird, weil das Arbeiten ist ja immer leichter, wenn man sagt, ich arbeite gerade im Wohnzimmer oder das soll mal Schlafzimmer werden oder ähnliches, statt zu sagen, ich räume jetzt erstmal auf und erst wenn ich aufgeräumt habe, mache ich mir dann den Plan. Also ich finde, so eine Vision braucht man immer, um sich auch motiviert zu halten, weiterzuarbeiten.
In welchem Umfang hat euch da die Erfahrung mit dem alten Haus helfen können?
Also ich glaube, das Wesentliche war, dass sie uns Mut gemacht hat und wie Sophia schon gesagt hat, man das Vertrauen hat, dass man aus sowas was Schönes machen kann. Unsere alte Scheune ist Fachwerk, das hier ist überwiegend Ziegelmauerwerk. Also da hat es jetzt mal so inhaltlich nicht viel geholfen. Es sind dann mehr so die Sachen, ich habe dort schon mal Abbrucharbeiten gemacht, die kann ich hier auch machen. Man lernt halt dann so einzelne Gewerke auf einem Laienniveau auszuüben und traut sich es dann einfach zu oder man kriegt dann den Mut, einfach mal Sachen auszuprobieren, zu lernen, anzuwenden. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, ich brauche einen Generalunternehmer, habe hier Architekten mit einem Bauplan und dann macht mal und wir kommen dann in 3 Jahren wieder, wenn es fertig ist, sondern wir sind hier schon relativ hands-on involviert und das macht uns eigentlich auch Spaß, dass man mit den eigenen Händen sowas voranbringen kann. Natürlich immer nur eben auf einem gewissen Laienniveau und die Profis müssen dann schon kommen. Und ich meine jetzt gerade hier so Giebel abstützen wäre natürlich ohne die Zimmerleute nicht möglich gewesen. Aber leichtere Hilfsarbeiten können wir durchaus übernehmen.
Also ich glaube, es macht uns beiden auch ganz großen Spaß, da sozusagen sich einzufudeln in verschiedene baubezogene Dinge, uns da auch ein bisschen Wissen anzueignen oder nachzulesen. Also wie Patrick schon sagt, auf einem Laienniveau, aber was ist denn eigentlich bauzeitlich und welche Materialien und welche Farben und was ist eine Caseinfarbe und das macht ja auch irgendwie irre Spaß und das müssen wir natürlich so Stück für Stück machen. Schön wäre es, wenn wir uns komplett darauf konzentrieren könnten, aber das geht natürlich nicht, wir haben ja auch noch unsere Berufe, aber das Spannende gehört einfach nicht auf.
Was hat denn die Zeit hier für Spuren hinterlassen? Was habt ihr für Entdeckungen gemacht?
Naja, viele der Spuren sind erstmal negativ. Zum Beispiel die Zerstückelung der ursprünglichen Zimmerfluchten, der Räume. Das war natürlich alles Notwendigkeit, keine Frage. Das ist ein Eingreifen in die Substanz, das ausschließlich durch Bedürfnisse und Notwendigkeiten getrieben wird und nicht mehr von so einem übergeordneten ästhetischen Sinn oder einer Leitlinie. Also abgesehen von Wind und Wetter, die über die Zeit hier agiert haben, sehen wir hier dieses Konvolut oder dieses Palimpsest. Ich finde dieses Bild so schön. Ne? Also das Palimpsest ist ja ursprünglich ein Dokument gewesen, wo Schriftzeichen verblasst sind und das immer wieder neu überschrieben worden ist in Schichten. Und das ist hier so ein architektonisches Palimpsest, wo man verschiedenste geschichtliche Epochen sieht. Man sieht nicht mehr so viel, wie man sicherlich vor 10 oder 20 Jahren noch gesehen hat, aber es ist immer noch viel. Es sind oftmals auch so die kleinen Dinge, ne? Also eine kleine Wandmalerei, die man noch sieht oder eine winzig kleine gusseiserne Verzierung unter einem Treppengeländer. Alles Dinge, die man so heute nie mehr herstellen würde, weil viel zu aufwendig, viel zu teuer, viel zu viel Tand. Dadurch, dass es aber eben wirklich alt ist, ist es eben noch sehr schön.
Was mich auch immer wieder bereichert ist, dass wir halt Zeitzeugen finden, die vorbeikommen und uns dann erzählen, wie es hier mal ausgesehen hat. Und ich meine, hier sieht man jetzt gerade vor uns so am Treppenaufgang eine ganz kleine Marmorfliese, die dort festgeschraubt ist. Und wir haben jetzt von Nachbarn eben erzählt bekommen, dass das hier mal komplett in Marmor ausgelegt war. Und die Nachbarin hatte diese Fliesen auch noch bei sich im Schuppen, die sie damals, ich glaube, nach der Wende oder wann oder sogar in den...
Die sie irgendwann gesichert haben, einfach weil sie wussten, okay, das geht hier gerade alles den Bach runter. Und dann haben sie die Fliesen erstmal einfach gesichert.
Und haben sie uns jetzt wieder angeboten und zurückgegeben, also ohne überhaupt etwas dafür zu wollen. Und jetzt haben wir praktisch bei uns im Stall wieder einen kompletten, oder müssen wir schauen, ob er komplett ist, aber zumindest einen sehr großen Teil der Original-Marmorfliesen plötzlich wieder drin, von denen wir überhaupt nicht wussten, außer diesem kleinen Teil, das wir auch mehr oder weniger durch Zufall gefunden haben. Und vor einiger Zeit sind wir mit den Hunden durch unser Nachbardorf spazieren gegangen und wurden an den Zaun gerufen. Und da hat uns dann eine andere Nachbarin einen alten Plan dieser Gutsanlage geschenkt, einfach so. Und das sind so die kleinen Erlebnisse, die man hat. Oder ich meine, es gibt natürlich dann auch Sachen, dass wir hier irgendwelche Türbeschläge noch finden oder unten im Keller dann noch alte Fenstergitter gefunden haben oder so, wie nennt man das, für Blumenkästen, so Metallgerüste, die man vor die Fenster montiert hatte. Das ist immer spannend, was alles noch so zurückkommt. Und ich meine, auch die Kristallvase, die wir da geschenkt bekommen haben, das sind alles so Sachen, die plötzlich wieder ihren Weg ins Haus zurückfinden, von dem wir überhaupt nichts wussten.
Ja, oder in dem, wo wir jetzt unser provisorisches Bad eingerichtet haben, das ist ja zur Zeit des Reitvereins, waren das so die Vereinssanitäranlagen. Da sind so Papptüren eingebaut und da sind auch so eigentlich Plastiktürknäufe, aber auf der Innenseite der einen Tür findet man einen Teilknauf, der mit Sicherheit hier aus dem Gutshaus stammt. Also der hat hier irgendwie rumgelegen, hat jemand gesagt, ich brauche jetzt einen Türknauf und packt den da rein, ne? Und das ist eben Ja, also die Zeit hat uns eigentlich viel hinterlassen.
Und wir hatten halt aus Geschichten von Zeitzeugen immer gehört, dass hier im Innenhof früher ein Gebäude stand mit einem Glockenturm oder mit einer Uhr eben, wo dann die Glocke geschlagen hat, wenn die Arbeitszeit vorbei war oder die Mittagspause kam. Aber wir wussten nie genau wo, wie, was. Und auf dem Plan ist es dann eben verzeichnet. Und von einer anderen Zeitzeugin haben wir jetzt dann nach langen Suchen auch ein Bild gefunden, Schwarz-Weiß-Bild, wo dieses Gebäude noch stand. Und das sind halt dann so kleine Detektivarbeiten, die einen erfreuen. Was uns immer noch traurig macht, ist, dass wir bis jetzt noch kein einziges Bild gefunden haben, also Fotografie gefunden haben aus dem Gutshaus innen. Obwohl es hier eben mehrere Hochzeiten und Feiern gegeben hat. Ich meine, damals wurde halt noch nicht so viel fotografiert, aber da sind wir immer noch auf der Suche nach, ob wir irgendwann mal ein Bild vom Festsaal finden, dass wir dann auch mal ein Gefühl dafür haben, wie dieser Raum ausgesehen hat, weil ihn gibt es ja nicht mehr, da ist jetzt nur noch Himmel. Und bei der Rekonstruktion wäre das halt hilfreich, ihn mal gesehen zu haben.
Das Einzige, was dann eben auch noch hilft, ist dann, wenn sich auch Dinge doppeln. Also wenn man aus verschiedenen Mündern dann sozusagen das Gleiche hört. Und sowas wie eine Wendeltreppe, die es wohl aus dem Büro vom Geheimrat von Tilly in die oberen Privaträume gab, davon ist nichts mehr vorhanden. Und natürlich auch die Deckenaussparung ist nicht mehr da, weil die Decke nicht mehr da ist. Dann haben wir das aber in dem aufgeschriebenen Bericht von der Frieda Grunow, die hier Hausmädchen war, da war das schon beschrieben und dann später hat das ihre Tochter, die noch lebt, die dann hier auch durchgegangen ist und die auch erstmal vieles nicht mehr wieder erkannt hat, weil es sich eben auch so verändert hat und auch so runtergekommen ist, aber die dann sagte, also jetzt doch hier, das war's und das war dunkel getäfeltes Büro vom Geheimrat und da haben wir immer gespielt und da war diese tolle Wendeltreppe. Ich mache mir da immer wahnsinnig viele Notizen und transkribiere das dann oder hau das schnell in den Computer, damit wir das, weil man ja auch die Details schnell vergisst, aber das sind eben wichtige Dinge für uns. Aber natürlich, je mehr wir noch bildlich in irgendeiner Form dokumentieren können, umso besser. Und da suchen wir natürlich auch immer noch weiter nach.
Euch war ja nun von Anfang an klar, dass ihr nicht nur ein verfallenes Gebäude übernehmt, sondern auch eines, das in seiner Substanz gefährdet ist. Kommen da manchmal Fragen auf, wie, warum macht man das hier eigentlich? Und wenn ja, wie motiviert man sich dann wieder?
Also die Frage kommt eigentlich in jedem Gespräch auf. Und ich glaube, die Motivation ist eben die Vision zu haben, was kann hier entstehen und auch gleichzeitig zu sagen, wir können es oder wir wollen es uns eigentlich nicht leisten als Generation, dass wir die sind, die sagen, dieses Gutshaus ist unter unserer Ägide zerstört worden oder zusammengefallen. Wir wollen es erhalten und wir wollen es wieder, ich würde jetzt nicht sagen zur alter Pracht, aber zumindestens wieder in einen guten Zustand zurückversetzen.
Ihr habt ja vorhin auch nach den Gefühlen gefragt, die uns hier beschert werden. Und tatsächlich, was wir noch nicht erwähnt haben, sind die unfassbaren Sonnenuntergänge hier. Und das muss man wirklich sagen. Also ich habe wahrscheinlich tausende von Bildern auf meinem Telefon, weil man gar nicht aufhören kann, das zu fotografieren. Und fast jeden Abend hat man hier also wirklich spektakuläre Naturschauspiele, selbst im Winter. Und auch das ist was so zu diesem Gesamtbild beiträgt. Ja, also dieses Hiersein und auch aus der Natur schöpfen, das hilft ja dann wieder in die Ruine zu gehen und zu sagen, okay, Hemdsärmel hoch und weiter geht's, ne?
Ja, also wir haben grundsätzlich mal gesagt, wir wollen hier stetig vorankommen, aber wir haben weder die Mittel noch den Druck, dass wir sagen, wir müssen in 2 Jahren fertig sein, in 3 Jahren fertig sein. Und wir haben gesagt, wir wollen hier grob in 10 Jahren fertig sein, wobei fertig sein dann halt heißt, dass man hier wieder gut wohnen kann. Ob dann jedes Zimmer fertig ist, ist die nächste Frage. Ich glaube, unser größtes Ziel ist jetzt, dass man hier einen Status erreicht, dass man guten Gewissens sagen kann, egal wie das Wetter ist, das Gebäude wird auf jeden Fall sich jetzt nicht verschlechtern. Was halt heißt, es ist wieder ein Dach drauf, es sind wieder Fenster drin. Und dann wollen wir halt möglichst schnell aus eigenem Antrieb hierher ziehen. Das soll aber eben grundsätzlich jetzt mal so Zeitplan. In 10 Jahren würden wir gerne hier wohnen. Und bis dahin müssen wir halt mal schauen, wie schnell wir es hinkriegen.
Es ist ja auch immer wichtig, dass es da einen Optimisten gibt. Das ist Patrick. Ich rechne eher mit 15.
Könnt ihr uns ein paar Einblicke geben, wie ihr euch die Zukunft für das Gutshaus Friedrichshof vorstellt? Gibt es hier eine besondere Vision?
Ja, es gibt Wünsche, es gibt Ideen, die nicht alle konkretisiert sind. Also in jedem Fall braucht es da, wo Menschen zusammenkommen sollen, braucht es Gästezimmer. Und Zimmer haben wir hier viele. Also es ist ja eine wahnsinnige Oberfläche. Das in jedem Fall. Und so ein bisschen der Klassiker natürlich auch das Einrichten einer Infrastruktur für Feste, Feiern etc. Das sind so die klassischen Elemente. Künstlerresidenzen, wie gesagt, 2 würde ich mir wünschen. Also das heißt, man braucht auch ein Atelier für die bildende Kunst in jedem Fall, wo einfach auch gemalt, gewerkelt, was auch immer die Medien dann der entsprechenden Künstler sind, was die dann brauchen. Für die Musik und die Literatur gibt es dann vielleicht ein Büro mit einem schönen Ausblick und natürlich träume ich von dem schönen Flügel dann im großen Saal, den es vielleicht auch braucht. Also die Frage ist ja immer, wovon geht man aus? Ne? Also übergeordnet ist es der Begegnungsort und dann muss man gucken, welche Elemente setzt man dazu. Und die andere Frage ist, diese Geschichte von Johann Friedrich Christiani, die ist schon auch sehr spannend. Und inwiefern zeigt man auch davon dann wieder etwas? Ne? Weil das ja wirklich hier sein Haus war. Also die Familie Christiani ist später nach Kerstenbruch gezogen auf ein noch größeres Gut. Also das wurde dann von jemand anderem übernommen. Aber hier hat es eben den Anfang genommen. Und wir haben ja auch in der Denkmalliste diese sogenannte landesgeschichtliche, regionalgeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung. Und das vielleicht auch irgendwo nochmal abzubilden, wäre natürlich auch schön. Also wir wollen hier kein Museum eröffnen, aber vielleicht einen Ort, an dem auch noch mal ein bisschen was über diese Geschichte und diesen Mann der Tat, Christiani, gezeigt werden kann.
Das größere Thema, was wir eigentlich haben, ist gar nicht so sehr, was man mit dem Gutshaus an sich anstellt, sondern was man mit dem Rest der Gutsanlage anstellt. Also wir haben ja hier noch einen Riesenstall, den wir auch irgendwie erhalten und bespielen wollen. Und da müssen wir halt mal gucken, wie wir damit zurechtkommen und was wir da als Konzepte finden. Wie wir das hier einbauen. Ich glaube, spannend, die Geschichte dieses Ortes hier auch nochmal aufzuarbeiten, ist es auf jeden Fall. Und mal gucken, wie wir das hier alles kombinieren können.
Verwalter auf dem Zeitstrahl. Wir leben nicht mehr in der Zeit, in der, also es gibt sicherlich noch Gutshäuser, die auch von Nachkommen verwaltet werden und bewirtschaftet werden, aber das ist ja bei vielen Gutshäusern nicht mehr der Fall und so auch bei uns. Und begleiten, wieder aufbauen, erhalten, das sind so die Wünsche dafür.
Wenn ihr hier durchs Haus geht, habt ihr da einen Platz bei euch im Kopf, an dem ihr euch am liebsten aufhaltet?
Mein Lieblingsort ist definitiv die Dachterrasse. Idealerweise, wenn noch ein paar Kraniche drüber fliegen, aber das ist so der Traumort, wo ich mir eben auch gut vorstellen kann, später, wenn das Haus fertig ist, da mal zu frühstücken oder Abendessen zu essen und dann oder einfach auch nur in der Hängematte zu liegen dort oben und die Welt auf einen wirken zu lassen.
Wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Haus im Moment erleben?
Also tatsächlich gibt es leider noch keine Website, aber die ist in Planung. Dafür sind wir in den sozialen Medien unterwegs, auf Instagram als Gutshaus Friedrichshof, ohne Unterstrich, alles zusammengeschrieben, und auf Facebook als Gutshaus Friedrichshof in 2 Worten. Da freuen wir uns auch immer sehr über Menschen, die uns da ein bisschen folgen wollen. Und für alle, die mit uns in Kontakt treten wollen, gibt es eine E-Mail-Adresse gutshaus-friedrichshof@gmx.de. Und auch hier, manchmal gibt es ja doch den einen oder anderen, der sagt, Mensch, ich habe doch davon was gehört oder jemand in der Familie war hier. Also wir freuen uns eben immer über alle, die noch Informationen über das Haus haben und alle Interessenten.
Und wenn wir hier sind, können wir natürlich gerne auch Besucher rumführen und sind auch gerne im Kontakt mit Leuten, die sich für das Gutshaus interessieren und haben vor, demnächst auch mal wieder an einem Tag des offenen Denkmals teilzunehmen, wobei wir da uns den eigenen Ansporn gegeben haben, dass, wenn wir das machen, muss auch irgendwie was passiert sein, damit man den Leuten auch einen Fortschritt zeigen kann. Und da müssen wir noch etwas dran arbeiten, dass man hier eben auch mehr sehen kann. Beim letzten Mal konnte man sich es vor allen Dingen von außen angucken und die Hoffnung wäre, dass man dann beim nächsten Mal vielleicht auch schon Besucher durch die Innenräume führen kann.
Ihr habt schon einen gewissen Weg erfolgreich absolviert, aber auch noch eine ganz lange Wegstrecke jetzt vor euch, habt aber auch sicherlich schon Vorstellungen und Ideale im Kopf. Wie lebt es sich zwischen Ideal auf der einen Seite und der Wirklichkeit auf der anderen?
Euer ganz wunderbarer und sinniger Untertitel. Es braucht beides. Es braucht die Wurzeln in der Wirklichkeit und es braucht die Seele im Ideal. Und ich glaube, sonst kann man eben diese Kraft und Motivation einfach nicht aufbringen. Und es ist dann Es ist manchmal der Blick auf alte Fotos oder das Blättern in Büchern oder hier die abgeblätterte Farbe, die aber zum Teil in ihrer Palette so schön aussieht, selbst in diesem Grad der Verwilderung, wo man sagt, ja doch, das muss weitergehen.
Ich würde sagen, dass wenn wir herkommen, wir wahrscheinlich 90% Realität oder in der Realität leben und arbeiten. Und einfach Kopf runter, das sind die Aufgaben, das muss erledigt werden. Und zwischendrin hat man dann mal so 10% Zeiten, wo man sich dann mal einen Nachmittag reinnimmt und im Park einfach die Natur genießt. Oder auch beim Arbeiten einfach mal eine Pause macht und die Gegend genießt, den Ausblick genießt. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, wo man dann wieder Kraft und Motivation schöpft.
Vielen Dank, das war der Gutshaus-Pott aus dem Gutshaus Friedrichshof. Wir haben heute gesprochen mit Dr. Sophie Gerlach und Patrick Bauer und wir würden uns riesig freuen, wenn uns jemand hier gehört hat, der vielleicht Innenaufnahmen des Hauses hat, vielleicht sogar von dem verlorenen Saal. Und wer hier vielleicht mal Lust hat, vorbeizukommen, der kann euch über die E-Mail-Adresse erreichen und auch wahrscheinlich über alle anderen Social-Media-Kanäle. Wir packen euch alle Informationen, die wir haben, in die Shownotes und freuen uns und bedanken uns bei euch beiden, dass ihr euch dem Haus angenommen habt. Wir wünschen euch alles Liebe. Bis bald.
Vielen Dank für euch und willkommen an alle zukünftigen Besucher hier.
Genau, wir danken für euren Besuch. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ja, für euer Interesse an diesem besonderen Ort.
Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshaus-Pod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshaus-Pod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.
Ich habe hier dieses Zitat noch, wenn wir das noch einsprechen wollen. Also ich habe das wörtliche Zitat. Soll ich einfach loslegen? Also 1766 hatte Johann Friedrich Christiani die Herrenwiese erworben und ihr nach seinem Sohn Friedrich den Namen gegeben. Er erbaute auch das Herrenhaus, ein stattliches Bauwerk mit starken Grundmauern und schönen großen Zimmern. Die umliegenden Dörfer, die durch Christianis Tätigkeit bei der Kolonisierung manchen Vorteil gehabt hatten, bezeigten Christiani ihre Dankbarkeit dadurch, dass sie 3 Jahre lang unentgeltliche Baufuhren leisteten. Und das ist aus einer Quelle aus den 30er Jahren von R. Schmidt, Oderbruchsiedlung im Kreise Oberbarnim. Oberbarnimer Heimatbücher, 10. Band.